HR Info. Politik.
Sobald wir unseren Rechner einschalten oder das Smartphone in die Hand nehmen, hinterlassen wir Spuren in der digitalen Welt. Ganz unabhängig von den Daten, die wir freiwillig preisgeben an Firmen wie Google und Facebook. Und dann gibt es noch die Überwachung durch Sicherheitsbehörden mit den sogenannten Staatstrojanern. Sind unsere Smartphones, Tablets und Rechner überhaupt noch sicher? Und sind die Befürchtungen vor Überwachung am Ende unbegründet? Darum geht es in dieser Politiksendung. Mein Name ist Ariane Focke. Vertraut die Bundesregierung ihren Bürgern nicht? Diesen Eindruck könnte man zumindest gewinnen, wenn man sich die Zahlen der Überwachungsgesetze anschaut, die alleine im vergangenen Jahr beschlossen wurden, nämlich 5. Im März 2017 ist es die ausgeweitete Videoüberwachung, die eine leichtere Überwachung per Video im öffentlichen Raum ermöglicht. Der Testlauf am Berliner Hauptbahnhof zur automatischen Gesichtserkennung ist hier noch nicht eingerechnet. Im April beschließt der Bundestag dann, dass nun auch in Europa Fluggastdaten genutzt werden dürfen, sprich, dass künftig die Fluggastdaten von den zuständigen Behörden überprüft und unter strengen Voraussetzungen ausgetauscht werden können. Seit Mai können Behörden die biometrischen Fotos von uns für fast alle Ermittlungsverfahren verwenden. Und seit Juli müssen alle Telekommunikationsanbieter die Daten ihrer Kunden speichern, und zwar 6 Monate lang. Die Vorratsdatenspeicherung wird damit Realität. Und seit August ist der sogenannte Staatstrojaner gesetzlich geregelt. Damit ist es rein theoretisch möglich, auch schon bei kleineren Vergehen die Computer, Tablets und Smartphones aller Bürger auszuspähen. Sind solche Überwachungssysteme wirklich nötig, um unsere Sicherheit zu gewährleisten? Das will ich von jemandem wissen, der seit knapp 20 Jahren in dieser Branche unterwegs ist, und zwar international. Mein Informant möchte bei diesem sensiblen Thema lieber anonym bleiben, weshalb die Antworten, die er mir per Mail zugeschickt hat, von einer Computerstimme vorgelesen werden. Er selbst bezeichnet sich als Sicherheitsforscher, er unterstützt Strafverfolgungsbehörden und erforscht in diesem Zusammenhang Sicherheitslücken in gängigen Betriebssystemen von Windows, Linux und ab und an auch Smartphones. Ja, wie würden Sie sich und Ihren Job denn selbst beschreiben? Sind Sie Hacker?
Man kann mich durchaus als Hacker bezeichnen, wenngleich das sicherlich auch mit einem Researcher gleichzusetzen ist. Es gibt nach meinem Verständnis keine klare Definition mehr des typischen Hacker. Betrachtet man ethische Aspekte dabei im Handeln, wird es sicherlich für viele Menschen unverständlicher.
Sie sagen Researcher, bezeichnen sich selbst also eher als Forscher. Nun denkt man ja bei Hackern immer sofort an Illegalität. Auf welcher Seite stehen Sie denn?
Ich schlage mich ungern auf eine Seite, halte mich aber dennoch gerne an Recht und Gesetz, wo immer diese auch gelten mögen.
Haben Sie selbst auch schon mit Staatstrojanern zu tun gehabt?
Ja, ich hatte bereits mehrfach Berührungen mit dieser Software.
Das heißt, Sie wissen nicht nur, was es ist, sondern Sie könnten rein theoretisch so einen Trojaner auch selbst programmieren?
Allein würde ich das sicherlich nicht mehr können. Aber mit einem kleinen Team kann man das machen. Aktuell gibt es aber in dem Bereich sehr erfahrene Firmen, die schon Jahre in dem Geschäft sind und das sicherlich besser können als ich.
Was genau sind denn die Aufgaben eines Staatstrojaners?
Die Aufgaben sind sehr vielschichtig. Es geht ja darum, Schwerkriminellen das Handwerk zu legen, Kinderpornografiehändler zu identifizieren und vieles mehr, was man in der Öffentlichkeit selten erfährt. Es muss gewährleistet sein, dass Strafverfolgungsdienste und Geheimdienste ein technisches Mittel an die Hand bekommen, um Terroristen jagen zu können, zu identifizieren und auch unschädlich zu machen, bevor sie einen Anschlag verüben. All das gehört zusammen.
Aber was hat das jetzt mit uns Bürgern zu tun? Warum also Leute ausspionieren?
Hier muss ich intervenieren. Software wie zum Beispiel der Staatstrojaner haben nicht den Zweck, eine breite Masse an Menschen zu überwachen. Ich denke, das sollte klar sein, sofern man sich etwas genauer die Argumentation anschaut, für was so eine Software zum Einsatz kommt.
Sind unsere Smartphones, Tablets und Rechner denn überhaupt noch sicher? Oder ist es naiv, das zu glauben? Oder sind die Befürchtungen vor dem Staatstrojaner am Ende unbegründet?
Sofern Benutzer die Updates der Hersteller einspielen, sind die wesentlichen Sicherheitslücken geschlossen, die von Kriminellen ausgenutzt werden, um Ransomware oder andere Trojaner aufzuspielen. Das aber hat mit einem Staatstrojaner wenig gemein.
Bekomme ich es überhaupt mit, wenn zum Beispiel mein Smartphone ausspioniert wird?
Nein.
Das heißt, der Trojaner nutzt Sicherheitslücken, die sowieso schon bestehen?
In der Regel können Sie davon ausgehen, dass Sicherheitslücken ausgenutzt werden, die man nicht kennt, Das ist auch gut so, denn sonst würden Erfolge gegen Kinderpornoringe oder Terroristen ausbleiben.
Jetzt kennen Sie sich ja selbst aus mit der Materie. Wie schwer ist es, so einen Staatstrojaner zu bauen und welche Kosten entstehen dabei? Die vom BKA selbst entwickelte Überwachungssoftware RCIS war mehrere Millionen Euro teuer.
Es ist durchaus als aufwendig zu benennen, denn staatliche Software unterliegt bestimmten Regeln, nach denen die Software programmiert und dann zum Einsatz kommen darf. Das fängt bei der Entwicklung an und endet im taktischen Einsatz.
Okay, jetzt ist er also fertig und einsatzbereit, der Staatstrojaner. Wie bekomme ich ihn aber aufs Endgerät, wo er dann schließlich ausspähen soll? Zum Beispiel durch so eine sogenannte stille SMS, die also weder auf dem Bildschirm angezeigt wird, noch akustisch angekündigt wird?
Sie verstehen hoffentlich, dass ich diese Details nicht nennen möchte, da dies sonst den Einsatz einer solchen Software gefährden kann. Aber lassen Sie mich ergänzen, eine stille SMS dient lediglich zur Ortung von Zielen, mehr nicht.
Wird der Staatstrojaner denn ein Standardwerkzeug?
Ganz klar, nein.
Jetzt mal ehrlich, bei dem Wissen, was Sie haben, wie unbeschwert kommunizieren Sie denn noch?
Ich treffe für mich sicherlich andere Vorkehrungen, was sichere Kommunikation angeht. Aber ich kommuniziere dennoch unbeschwert. Zwinker Smiley.
Ein Hacker, der seit fast 20 Jahren in dieser Branche tätig ist und Strafverfolgungsbehörden unterstützt, sagt, Staatstrojaner sind nicht zur breiten Massenüberwachung da. Im Gegenteil, Strafverfolgungsdienste bräuchten diese technischen Mittel, unter anderem zur Terrorbekämpfung. Für das Interview wollte der Hacker lieber anonym bleiben, weshalb ich seine Antworten, die er mir per Mail zugeschickt hat, durch ein Computersprachprogramm hörbar gemacht habe. Ganz anders als der Hacker sieht es Peter Schaar. Er war bis 2013 Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung und ist jetzt Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin. Er sagt, ein Mehr an Informationen bringt nicht automatisch auch ein Mehr an Sicherheit. Herr Schaar, ich habe eben gerade noch mal schnell eine WhatsApp an meine Sportgruppe geschickt, dass ich heute nicht kommen kann. Das ist ja erstmal eine harmlose Nachricht, die außerhalb meiner Sportgruppe niemanden interessiert und das BKA vermutlich auch nicht. Welche Auswirkungen hat denn die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ oder wie sie auch umgangssprachlich genannt wird, der Staatstrojaner auf meine Kommunikation als Privatperson?
Also es ist immer so, dass wenn Sie kommunizieren, wenn wir miteinander telefonieren, wenn wir WhatsApp austauschen oder sonstige Messenger-Dienste benutzen, dieses unter dem Schutz des Artikel 10 Grundgesetz steht. Das ist das Recht auf Fernmeldegeheimnis oder Telekommunikationsgeheimnis, wie man etwas moderner das sagt. Mhm. Und der Eingriff bedarf einer gesetzlichen Grundlage und diese gesetzliche Grundlage muss unseren verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen und da macht es eben dann doch einen Unterschied, ob ein Telefonat, das nicht verschlüsselt ist, abgehört wird auf der Leitung oder aber, wenn der Staat in mein Smartphone oder in einen Computer eindringt, den ich benutze, um dann mitzuhören, weil nämlich das ein sehr viel tiefer gehender Eingriff ist. Und insofern muss es da sehr, sehr strikte Grenzen geben.
Jetzt argumentiert aber das Bundeskriminalamt, dass bei einer sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung wie auch bei der herkömmlichen Telekommunikationsüberwachung ausschließlich eben die laufende Kommunikation des Betroffenen überwacht wird. Ich zitiere mal, dabei wird bei der Quellen-TKÜ die Kommunikation auf dem Endgerät des Betroffenen, also der Quelle, ausgeleitet. Dadurch werden keine Daten erlangt, die nicht auch durch eine konventionelle TKÜ erlangt würden. Das heißt, das BKA käme ja auch so an meine Daten, wenn ich das richtig verstehe. Warum sehen Sie also die Quellen-TKÜ oder eben den Staatstrojaner so kritisch?
Also technisch macht das einfach einen Riesenunterschied. In dem Moment, wo eine staatliche Stelle in mein Smartphone, in meinen Laptop eindringen kann, in dem Moment besteht natürlich immer auch die Gefahr, dass sich diese staatliche Stelle darauf umsieht und eben nicht nur die laufende Kommunikation überwacht. Die erste Forderung, die man also stellen muss, ist, dass gesetzlich klargestellt werden muss, dass hier wirklich nur die laufende Kommunikation überwacht wird und dass es auch technisch sicherzustellen ist, dass nichts anderes bei den staatlichen Behörden landet. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt bei dieser sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung. Ein zweiter Aspekt ist eben diese sogenannte Online-Durchsuchung. die geht dann möglicherweise darüber hinaus. Manchmal spricht man auch von der Überwachung von informationstechnischen Systemen. Das geht sehr viel weiter als diese Quellentelekommunikationsüberwachung, wo es ja wirklich nur um die Botschaften geht, die man da über WhatsApp austauscht oder die Telefonate, die man über eine App führt. Bei solchen Online-Durchsuchungen ist auch die rechtliche Hürde nochmal sehr, sehr viel höher. Das ist nur zulässig, hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt vor genau 10 Jahren, wenn dabei es um Gefahren für Leib und Leben oder die Existenz des Staates oder vergleichbar hohe Rechtsgüter geht. Also da ist die Schwelle nochmal sehr viel höher als bei dieser Quellentelekommunikationsüberwachung.
Ein Knackpunkt beim sogenannten Staatstrojaner ist ja auch, dass er auf ja schon bekannte Sicherheitslücken zurückgreift. Das heißt, es gibt da ein großes Interesse an infiltrierbaren IT-Systemen, damit eben bekannte Sicherheitslücken nicht geschlossen werden. Das kollidiert aber eigentlich doch mit dem staatlichen Auftrag, Bürger auch genau vor solchen Sicherheitslücken zu schützen, oder?
Das ist ein nahezu unauflösbarer Widerspruch. In dem Moment, wo der Staat sogar solche Sicherheitslücken sammelt, und das tut er, damit dann staatliche Stellen mithören können. Mhm. In dem Moment bleiben diese Sicherheitslücken natürlich erstmal offen und auch das staatliche Interesse daran, diese Sicherheitslücken zu schließen, ist vergleichbar gering. Und auf der anderen Seite kann man natürlich gut verstehen, dass alleine die Technik, die jemand verwendet, zum Beispiel ein Straftäter, um eine schwere oder schwerste Straftat zu planen, nicht dazu führen darf, dass die Behörden quasi blind werden. Also das ist, wie gesagt, dieser sehr schmale Pfad, der da zu begehen ist. Und ich bin mir da nicht sicher, inwieweit Deutschland da wirklich bisher sehr weit vorangekommen ist.
Ich habe im Zusammenhang mit der Sendung mit einem Hacker gesprochen, der Strafverfolgungsbehörden unterstützt und genau solche Sicherheitslücken auch erforscht, wie er selbst sagt.
Es muss gewährleistet sein, dass Strafverfolgungsdienste und Geheimdienste ein technisches Mittel an die Hand bekommen, um Terroristen jagen zu können, zu identifizieren und auch unschädlich zu machen, bevor sie einen Anschlag verüben.
Meinen Sie denn, bringt die Überwachung durch einen Staatstrojaner Ihrer Meinung nach denn dieses Mehr an Sicherheit?
Also sicherlich nicht in dem Sinne, dass man so etwas dann generell verhindern kann, denn alleine der Vorstellung, dass man sozusagen ganz viele Telekommunikationseinrichtungen, Smartphones dann überwacht, um dann die relevanten Informationen herauszufischen, das wäre verfassungswidrig. Also so ein Staatstrojaner darf nur ganz gezielt gegen Verdächtige eingesetzt werden oder gegen Personen, von denen man weiß, dass sie schwerste Straftaten planen, was ja selbst auch wieder eine sehr schwere Straftat ist. Mhm. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wie eng sind die Grenzen, die da gesetzt werden. Und gleichwohl ist es nicht so, dass mehr Überwachung automatisch auch mehr Sicherheit bedeutet. Der Fall Anis Amri, des Attentäters auf den Berliner Weihnachtsmarkt, hat ja gezeigt, dass die Behörden alles wussten, dass sie auch fast alles abgehört haben, was der kommuniziert hat. Und trotzdem sind sie zu falschen Schlussfolgerungen gekommen.
Wenn wir über den Staatstrojaner sprechen, da sind wir auch ganz schnell bei dem Vorwurf der Massenüberwachung. BKA-Präsident Holger Münch hat erst diese Woche betont, dass der Zugriff auf die verschlüsselte Kommunikation eben kein Instrument der Massenüberwachung sei. Und das hat mir auch der Hacker, mit dem ich gesprochen habe, bestätigt. BKA-Präsident Münch sagt, eine Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp für die Bekämpfung von Kinderpornografie beispielsweise sei kein Thema, sondern nur für extreme Einzelfälle von Terrorverdacht oder organisierter Kriminalität. Sehen Sie das auch so?
Also wenn man das rechtlich betrachtet, ist das so. Nach unserem Recht darf eine solche Technik nicht eingesetzt werden für minderschwere Straftaten. Das muss der Verhinderung und Aufklärung von extrem schweren Straftaten vorbehalten sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass technisch eine Sicherheitslücke, wenn sie da ist, natürlich auch genutzt werden kann für andere Zwecke, nicht unbedingt auch von staatlichen Stellen oder deutschen staatlichen Stellen. Wenn die Sicherheitslücke offen bleibt, dann gibt es viele Interessenten, die diese Sicherheitslücke nutzen wollen und gegebenenfalls auch nutzen. Das ist genau das Problem. Wie kann man diese Sicherheitslücken dann wieder schließen? Und da sind die Behörden bisher schlüssige Antworten schuldig geblieben.
Wie müsste denn Ihrer Meinung nach ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Instrument Staatstrojaner aussehen?
Naja, also verantwortungsbewusst wäre es, diese Sicherheitslücken, wenn sie bekannt werden, sofort zu schließen. Das wäre eigentlich die richtige Vorgehensweise. In dem Moment sperren sich aber die staatlichen Stellen aus. Mhm. Insofern wäre es vielleicht denkbar, dass man ein ganz kleines Zeitfenster lässt, wenn eine solche Sicherheitslücke entdeckt wird und dann nach diesem kurzen Zeitfenster die Sicherheitslücke dann geschlossen wird. Dass man so allerdings vorgehen will, habe ich bisher noch nicht vernommen.
Gibt es denn in der digitalen Welt überhaupt noch einen Raum, der nicht überwacht wird?
Naja, also jedenfalls gibt es de facto noch Räume, wo man relativ sicher sein kann, dass nicht überwacht wird. Jedenfalls dort, wo keine Technik verwendet wird. Aber das sind natürlich Räumlichkeiten, die immer weniger werden angesichts des Internets der Dinge, wo eben überall Technik in Gegenstände und in Gerätschaften integriert wird, die sich auch für Überwachungszwecke gegebenenfalls missbrauchen ließen.
Das heißt, müssen wir uns in Zukunft vom Datenschutz verabschieden?
Das würde ich nicht sagen. Der Datenschutz wird immer wichtiger, vor allem eben der technologische Datenschutz. Gegen solche Überwachungen helfen letztlich auch nur technische Vorkehrungen, wie eben die Verschlüsselung. Und das hat dann, sag ich mal, die negative Seite für die staatlichen Stellen, dass sie dann auch dort, wo sie gegebenenfalls überwachen dürften, es immer schwerer haben, dieses dann auch zu realisieren.
Sagt Peter Schaar, der ehemalige Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung und Vorsitzende der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin. Sie hören hr-Info Politik. Daten kontra Freiheit? Für die normale Telekommunikationsüberwachung wenden sich die Sicherheitsbehörden an den Anbieter, beispielsweise meines Handys oder meines Festnetzanschlusses. Bei der Quellentelekommunikationsüberwachung oder bei Online-Durchsuchungen ist das aber anders. Hier kommen die sogenannten Trojaner zum Einsatz. Mein Rechner oder mein Smartphone werden also gehackt. Bei der Quellentelekommunikationsüberwachung beschränkt sich der Trojaner auf die laufende Kommunikation. Aber genau diese Abgrenzung sei technisch sehr schwierig, kritisiert Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Sie treffe ich auf einer Veranstaltung in Wiesbaden mit dem Titel »Stirbt Freiheit mit Sicherheit?«
Denn wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail schreiben und die nie abschicken, dann könnte der Trojaner die bereits aufzeichnen. Und es ist aber nie Kommunikation geworden. Aus meiner Sicht ist es auch ein Trick. Es gibt keinen technischen Beleg dafür, dass ein Trojaner überhaupt beschränkt werden kann auf diese Form der nur laufenden Überwachung. Schlicht, weil natürlich ein Spionageprogramm nicht entscheiden kann, ob jetzt eine E-Mail abgeschickt wird sozusagen oder ob man dann nur mal einen Wurf tippt. Wie soll ein Trojaner das unterscheiden?
Und dann gibt es noch die Online-Durchsuchung. Dabei erhält der Trojaner im Prinzip Zugriff auf das gesamte System.
Die Folgeschäden und die Risiken, aber auch das Missbrauchsrisiko bei dem staatlichen Hacken ist halt enorm groß. Und ich glaube, wir sollten diese Maßnahme nicht vergleichen mit anderen Überwachungsmaßnahmen. Schon gar nicht für Geheimdienste, denn anders als bei Polizeien hat man halt bei Geheimdiensten so gut wie keine Möglichkeiten überhaupt zu prüfen, was die damit machen.
Sagt Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Sie spricht die geplanten Änderungen des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes an. CDU und Grüne wollen das neue Gesetz noch vor dem Sommer verabschieden. In einer Anhörung wurde in dieser Woche darüber im Hessischen Landtag diskutiert. Rund 50 Sachverständige, darunter Internet- und Datenschutzexperten, Verfassungsrechtler und Extremismusforscher wurden dazu im Innenausschuss angehört. Das neue Gesetz ist hoch umstritten, da es dem Verfassungsschutz weitreichende Kompetenzen, zum Beispiel bei der elektronischen Überwachung von Verdächtigen geben soll. Die letzte Mitgliederversammlung der Grünen lehnte den Einsatz eines Staatstrojaners durch den Inlandsgeheimdienst sogar mehrheitlich ab. Online-Durchsuchungen und Staatstrojaner sind auch zwei der wichtigsten Knackpunkte für Kritiker des Gesetzes. Aus Wiesbaden unser Landtagskorrespondent Nikolaus Buschlüter.
Die hessische Polizei kann es schon, jetzt soll es auch der Verfassungsschutz dürfen. PCs und Smartphones mit Trojanern infizieren und auch Messenger-Dienste wie WhatsApp ausspähen. CDU-Innenexperte Alexander Bauer begründet, wieso.
Wenn man die bisherigen Anschläge verfolgt, wie sie sich gestaltet haben und wie die entsprechenden Täter kommuniziert haben, dann wird eben sehr deutlich, dass vor allem Facebook, WhatsApp und soziale Netzwerke nicht nur als Kommunikationsplattform dienen, sondern dass es auch ein Stück weit Schmelztiegel sind, um entsprechende Aktivitäten zu planen.
Voraussetzung für die Trojaner seien aber eine konkrete Gefahr und mindestens eine richterliche Genehmigung. Hermann Schaus von der Linksfraktion glaubt jedoch nicht, dass der Richtervorbehalt eine allzu große Hürde darstellen wird.
Der Verfassungsschutz kann alles begründen, auch gegenüber den Gerichten, und erhält da nach unseren Erfahrungen auch recht, wenn er sagt, wir müssen aber an der und der Stelle, bei der und der Organisation, bei der und der Person alles aus dem Computer auswerten.
Besonders in der Zwickmühle bei diesem Thema die Grünen. Ihre Basis ist gegen den Einsatz von Trojanern. Und auch bei der Anhörung im Landtag war das Echo von Verfassungsrechtlern und Datenschützern zur Spähsoftware vernichtend. Die häufigsten Vorwürfe: verfassungswidrig, da eine Begrenzung der Ausspähung technisch unmöglich sei. Außerdem stelle das Ausnutzen Schließen von Sicherheitslücken eine Bedrohung für die ganze IT-Infrastruktur dar. Jürgen Frömmrich von den Grünen verspricht, die Expertenmeinungen intensiv auszuwerten.
Da werden wir uns Zeit für nehmen, auch mit dem Koalitionspartner reden. Und dann werden wir, glaube ich, auch ein Gesetz vorlegen, was den Ansprüchen, die hier formuliert worden sind, in großen Teilen gerecht werden kann.
Man kann jedoch davon ausgehen, dass die schwarz-grünen Beratungen noch vor dem Sommer abgeschlossen sein werden, damit der sogenannte Hessentrojaner im Landtagswahlkampf im Herbst kein Unwesen mehr treiben kann.
Der Staat hat viele Daten von uns. Er kennt unser Geburtsdatum und unsere Adresse. Wir vertrauen darauf, dass die Behörden verantwortungsvoll mit diesen Daten umgehen, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Dieses Bewusstsein für Datenschutz scheint in der Vergangenheit zumindest in Hessen, aber nicht überall verbreitet gewesen zu sein. Was kann also passieren, wenn die Software für sensible Daten nicht ganz rund läuft? Annette Rehn mit zwei Beispielen der Firma Ecom21.
Wahlen in Deutschland laufen immer noch mit Papier und Stift ab. Ganz analog, ohne Wahlcomputer. Ganz ohne Technik geht es dann aber doch nicht. Denn für die Übermittlung der Ergebnisse vom jeweiligen Wahllokal zum Wahlleiter kommen dann doch Computer zum Einsatz. Die in Deutschland verbreitetste Software zur Übertragung der Wahlergebnisse nennt sich PC-Wahl. Auf der Website der Herstellerfirma gibt es einen Servicebereich. Der ist durch ein Passwort geschützt. Das findet der Informatikstudent Martin Tschirsich aus Darmstadt aber im September vergangenen Jahres, kurz vor der Bundestagswahl. In einer Bedienungsanleitung, online, für jeden frei zugänglich. Was er feststellt, wenn PC-Wahl die Wahlergebnisse an den Wahlleiter übermittelt, sind die Daten nicht verschlüsselt. Eine gravierende Sicherheitslücke. Die Firma, die die Bedienungsanleitung mit dem Passwort veröffentlichte, heißt Ecom21, ein kommunaler IT-Dienstleister in Hessen, der die Software PC-Wahl vertreibt. Er wollte den Mitarbeitern der Kommunen die Arbeit erleichtern. Das teilte das Unternehmen zumindest in einem Schreiben mit.
Aus diesem Grund haben wir den Mitarbeitern die dazu relevanten Informationen über das Internet zur Verfügung gestellt. Auch die Angabe von User-ID und Passwort für den Abruf von neuen Programmversionen des Softwareherstellers stellte eine Vereinfachung für die Mitarbeiter in den Kommunen dar.
Trotz dieser Lücke im System beteuerte Landeswahlleiter Kanter damals, dass die Wahl sicher sei. Das endgültige Wahlergebnis stünde ja weiterhin auf Papier. Ganz ohne Papier wollten mehrere hessische Kommunen die Beantragung von Parkausweisen abwickeln. Mit einem Online-Formular. Zum Ausfüllen ganz bequem von zu Hause aus. Wieder ist es ein externer IT-Spezialist, der Sicherheitsmängel in einer kommunalen Software in Hessen entdeckt. Dieses Mal heißt er Markus Drenger und ist Mitglied im Chaos Computer Club in Darmstadt.
Ich dachte, die können noch nicht so einen Fehler gemacht haben. Das prüft man noch zuerst. Ich hätte erwartet, dass sie auf Datenschutz und auf IT-Sicherheit achten. Das haben sie hier aber nicht getan.
Auf der Seite der Stadt Frankfurt füllt er den Online-Antrag aus und bekommt jeweils eine Meldung, ob Adresse und Geburtsdatum richtig sind. Da wird Drenger stutzig. Die Software gleicht die eingegebenen Angaben mit den Daten des Einwohnermeldedienstes ab. Dadurch ist eine Überprüfung der Daten möglich. Aber auch ein Missbrauch. Mit etwas Fleißarbeit oder einem Programm, das automatisch zum Beispiel mögliche Geburtsdaten durchgeht, kommt irgendwann eine positive Meldung. Die Daten sind richtig. Eine Sperre bei häufigen Versuchen gibt es nicht. Mit Adresse und Geburtsdaten können nicht nur Anwohnerparkausweise beantragt werden. Auch ein Online-Einkauf ist mit diesen Daten möglich. Die Hessenschau des hr-Fernsehens machte die Panne Anfang Januar öffentlich. Erneut ist Ecom21 Vertreiber einer Software mit Sicherheitslücken. Markus Drenger vermutete bei der Firma mangelndes Bewusstsein für Datenschutz. Der Geschäftsführer von Ecom21, Ulrich Künkel, verwies auf die Vielzahl an Kunden des Unternehmens.
Ich sag mal, bei der Masse und bei dem Volumen, was wir bewegen, in jeglicher Hinsicht, ne, ist es so, da könnte man sagen, da ist, wo Menschen am Werk sind, auch immer mal das Risiko präsent, dass da auch mal was schief geht.
Die Sprecherin des hessischen Datenschutzbeauftragten Ulrike Müller sah in der Panne ein strukturelles Problem. Das hänge mit der fortschreitenden Digitalisierung von Behördenleistungen zusammen. Grundlage dessen sei ein bundesweites Gesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde.
Meines Erachtens ist dieser Fall auch ganz exemplarisch für das, was das E-Government mit sich bringt. Dadurch, dass eben die Verwaltungen dazu gezwungen werden, durch diese Art von Gesetz Verwaltungsdienstleistungen online zur Verfügung zu stellen, wachsen auch diese Gefährdungssituationen. Und ich denke, so etwas wird immer wieder vorkommen.
Wenn Ulrike Müller recht behält, müssen wir uns also auf weitere Sicherheitslücken einstellen.
Es gibt durchaus berechtigte Kritik an Überwachungssoftware, die von Bundesbehörden eingesetzt wird. Und die öffentliche Diskussion darum sensibilisiert uns alle vielleicht ein wenig mehr, generell besser auf unsere Daten aufzupassen. Soweit hr-info-Politik, Datenschutz kontra Freiheit. Wenn Sie möchten, können Sie die Sendung auf hr-info-radio.de auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Ariane Focke.